À l'honneur de Sainte Jeanne d'Arc.
Zu Ehre der heiligen Jeanne d'Arc.
Ein Hörspiel im Auftrag von Jemail International. Für Jeanne d'Arc kam nun der schwerste Abschnitt ihrer Mission. Sie musste das ganze Gewicht ihres Kreuzes tragen, welches niemand erspart bleibt, der ganz im Dienste seines Herrn steht, so wie die Jungfrau aus Lothringen. Während uns von ihrem öffentlichen Leben und dem Prozess genügend authentische Zeugnisse vorliegen, ist die innere Dimension ihres Weges mehr verborgen. Deshalb wählen wir auch den Weg, mit Jeanne ins Gespräch zu treten. Jeanne?
Ja?
Jeanne, deine Geschichte bewegt so viele Menschen und auch mich bis zum heutigen Tag. Darf ich dich etwas fragen?
Mais oui, mon frère. Sprich nur.
Jeanne, wie war es damals für dich in deinem Inneren? Du warst gefangen von deinen Feinden, es war keiner deiner Freunde um dich und kein Mensch da, der dich tröstet.
Oh, terrible. Ich hatte so große Angst vor den Engländern. Denn viele von ihnen hassten mich, sie wünschten mir den Tod. Sie steckten mich in ihr Gefängnis und die Wachen gingen mehr als roh mit mir um. Meine Füße wurden in eiserne Ketten gelegt und die Wächter ließen keine Gelegenheit aus, um mich zu demütigen, zu beschimpfen, zu beleidigen. Der Bischof von Beauvais bereitete indessen einen schändlichen Prozess gegen mich vor. Ich konnte mich nur am Herrn festhalten, nur er hat mich durchgetragen.
Du warst doch von der Kirche angeklagt. Sie hätten dich doch eigentlich in ein kirchliches Gefängnis bringen müssen.
Ja, das wäre rechtens gewesen. Und ich habe das immer wieder verlangt und mich auch beklagt. Ich wollte von Frauen bewacht werden, nicht von Männern. Aber Bischof Couchon und die Seinen haben es mir bis zum Schluss nicht gewährt. Sie standen wohl unter dem Druck der Engländer.
In deinem Prozess hast du über 50 Männern der Kirche gegenüber gestanden. Sie wollten dich verurteilen und der Ketzerei überführen. Wie konntest du das überhaupt aushalten?
Ohne meine Heiligen wäre das unmöglich gewesen. Sie kamen damals täglich zu mir, stärkten und ermutigten mich, manchmal sogar mehrmals am Tag. Ihr meine liebsten Freunde, wie soll ich denn den Männern der Kirche antworten? Was soll ich ihnen sagen? Er bittet doch für mich die Weisung Gottes.
Jeanne, du musst mutig und kühn den Männern der Kirche antworten. Verlass dich ganz auf den Herrn. Gott wird dir helfen.
Das habe ich dann auch getan, mon ami. Doch musste ich von Anfang an auf der Hut sein. Denn es wurde mir immer klarer, dass ich meistens Feinden gegenüberstand, die mich verurteilen wollten und nach dem Leben trachteten. Sie stellten mir mit ihren Fragen viele Fallen. Aber mit der Hilfe Gottes konnte ich sie erkennen und ihnen ausweichen. Dieser Prozess war mehr als ungerecht.
Seine Hochwürden, der Bischof kommt.
Dann hoffe ich aber, dass der Bischof Couchon mal zuschlägt. Für was haben Sie den Mann? Der soll doch mal reinschreiten, der sollte doch mal einfach den Zeugen vom Himmel holen.
Dieses Mädchen, das ihr hier seht, Jeanne, ist im Bereich unserer Diözese Beauvais gefangen genommen worden. Sie ist verschiedener Vergehen gegen den rechten Glauben angeklagt, die sie innerhalb unserer Diözese und andernorts begangen und wovon die ganze Christenheit Kenntnis hat. Der allerchristlichste Fürst und Herrscher, unser König Heinrich, hat sie uns übergeben, um einen Prozess gegen sie in den Sachen des Glaubens anzustrengen. So haben wir Jeanne heute zu erscheinen geladen. Nun, Jeanne, leistet einen Eid auf die Evangelien, dass ihr auf alle Fragen, die wir euch stellen, wahrheitsgemäß antworten wollt.
Ich weiß nicht, worüber ihr mich befragen wollt. Es gibt vielleicht Fragen, auf die ich nicht antworten werde.
Ihr sollt schwören, die Wahrheit zu sagen auf Fragen, die den Glauben angehen.
Ich schwöre, die Wahrheit zu sagen, auf Fragen nach meiner Herkunft und nach allem, was ich tat, seit ich nach Frankreich kam. Was aber meine göttlichen Offenbarungen angeht, so habe ich nie darüber gesprochen, noch irgendjemand außer Charles, meinem König, anvertraut. Und wollt ihr mir den Kopf abschlagen, so würde ich nicht davon reden können, denn meine geheimen Ratgeber, meine Stimmen, sie haben es mir untersagt. Wenn ihr recht über mich unterrichtet wäret, ihr müsstet euch wünschen, dass ich nicht in eurer Gewalt sei. Ich habe nichts getan, was mir nicht durch Offenbarung aufgetragen wurde.
Absolut unmöglich.
Unglaublich, was sie sagt. Also unglaublich. Das geht so nicht. Das ist völlig widersprüchlich gegen die Lehre der Kirche.
Hütet euch, die ihr euch meine Richter nennt. Denn ihr ladet euch eine schwere Last auf und ihr mutet mir zu viel zu. Ich bin von Gott gekommen. Ich habe hier nichts zu schaffen. Schickt mich zu Gott zurück, von dem ich gesandt bin. Hütet euch, dass ihr mich nicht übel richtet. Denn ihr begebt euch in große Gefahr und ich warne euch, damit, wenn unser Herr euch straft, ich meine Pflicht getan habe und es euch gesagt habe.
Ungeheuerlich, sie droht uns. Und das von einem Mädchen, das sollen wir uns gefallen lassen.
Das ist ja eine Unverschämtheit, was sie da bringt. Die kommt auch noch in Männerkleidern.
Also genau das habe ich auch gedacht. Das ist für mich der Höhepunkt.
Unglaublich, unglaublich. Was wollen die Eltern da meinen? Die Eltern sind ja gestraft mit dieser Frau. Und jetzt, der Richter sollte mal einschreiten. Nein, der sollte einschreiten. Das Ding muss man doch weltern. Da muss man doch irgendwas an den Finger ziehen.
In der Tat, der Prozess war eine Farce. Von Anfang an wurden die Regeln nicht richtig eingehalten. Jeanne hatte keinen Verteidiger. Die Haftbedingungen waren unmenschlich. Außerdem war Jeanne von einer höheren kirchlichen Stelle bereits in Poitiers geprüft worden. Und man war zu einem guten Ergebnis gekommen. Das hätte eigentlich genügen müssen. Hinzu kam, dass manche an dem Prozess Beteiligten unter Druck gesetzt wurden und auch bedroht. Das mag durch zwei Zeugenaussagen vom 12. und 13. Mai 1451 im Rahmen des Rehabilitationsprozesses unterstrichen werden. Der Priester Jean Massieu bezeugte Folgendes.
Der Magister Jean Lefebvre vom Orden der Augustiner-Eremiten, jetzt Bischof, stellte eines Tages fest, dass man die Angeklagte mit der Frage, ob sie im Stand der Gnade sei, zu sehr ermüdete. Obgleich ihre Antworten eigentlich hätten genügen müssen, hörten sie nicht auf, sie zu quälen. Er konnte nicht an sich halten, zu sagen, man verlange zu viel von ihr. Da fuhren ihn die Verhörenden an, schweigt. Nach meiner Meinung war der Abt von Fécamp, einer des Tribunals, mehr vom Hass gegen Jeanne und von parteiischem Geist geleitet, als vom Eifer für die Gerechtigkeit. Magister Jean de Châtillon hatte gewagt, dem Bischof und seinen Beisitzern zu sagen, der Prozess sei, ich weiß nicht mehr aus welchem Grund, ungültig. Von da ab erhielt ich, der ich damals mit der Ladung der Personen beauftragt war, Order, ihn nicht mehr vorzuladen. Magister Jean de La Fontaine wurde für einige Tage mit dem Verhör beauftragt, aber nach seiner Mitwirkung am Prozess äußerte er seine Missbilligung und erklärte, dass er in Zukunft nicht mehr teilnehmen werde. Auch weiß ich, dass Magister Jean Lemestre, beauftragter Inquisitor, sich verwahrte und sein Möglichstes tat, nicht teilzunehmen. Aber es wurde ihm erklärt, wenn er an dem Prozess nicht teilnehme, so wäre sein Leben in Gefahr. Er gehorchte, von den Engländern gezwungen, und zu mir selbst hat er gesagt, ich sehe ein, wenn man den Engländern nicht zu Willen ist, so ist der Tod nicht fern.
Und Bruder Martin Ladvenu vom Kloster der Predigerbrüder sagte aus.
Ich habe den Eindruck, einige wohnten dem Prozess bei, aus Furcht vor den Engländern, andere ihnen zu gefallen. Ich weiß, dass Magister Nicolas de Houpville wegen seiner Weigerung, am Prozess teilzunehmen, in das königliche Gefängnis geworfen wurde. Ich weiß auch, dass Jeanne während des Verfahrens keinerlei Rechtsbeistand hatte, außer gegen Ende des Prozesses. Niemand hätte ihr raten oder sie zu führen gewagt, aus Angst vor den Engländern. In der Tat wurden einmal welche, die vom Tribunal gedrängt waren, Jeanne beizustehen, von den Engländern bedroht und zurechtgewiesen. Bruder Jean Lemestre nahm nur gezwungen am Prozess teil. Sein Mitbruder Isambert de la Pierre, der einmal Jeanne zu Hilfe eilen wollte, wurde schweigen geheißen und bedroht, in die Seine geworfen zu werden, falls er künftig dergleichen nicht unterlasse.
Jeanne, bist du dir ganz bewusst gewesen, was da auf dich zukam?
Ich wusste, dass von den Engländern nichts Gutes zu erwarten war. Ich war ihr größter Feind. Sie wollten mich vernichten. Das bekam ich nicht nur im Gerichtssaal zu spüren. Das stand mir jede Minute vor Augen, als ich mit den Wächtern alleine war und verschiedene Engländer mich manchmal aufsuchten. Zwar hatte ich Angst vor ihnen, aber Gott hat mich immer wieder gestärkt, im Prozess das zu sagen, was ich sagen sollte. Auch hat mich Gott beschützt, als man mir Gewalt antun wollte, wie man sie einer Frau antut.
Und hast du auch klar wahrgenommen, dass du von der Kirche keine Hilfe zu erwarten hattest?
Ja, das wurde immer deutlicher. Wie konnten Männer der Kirche nur so ungerecht sein? Das war besonders schmerzhaft, denn ich liebe die Kirche. Aber sie waren entweder Parteigänger des englischen Königs oder sie wurden bedroht. Manchmal meinte ich auf dem einen oder anderen Gesicht ein Wohlwollen zu bemerken. Und ich hörte zustimmende Zwischenrufe, wenn sie meine Antworten hörten und merkten, dass Gott mir half, nicht in ausgelegte Fallen zu gehen. Doch verschwanden diese Regungen schnell wieder. Der Bischof und sein Helfer duldeten nicht, dass ihr Herz angesprochen wurde und sie Mitleid hatten. Und sie waren doch alle Franzosen, von unserem Volk, unsere Kirche. Wie tat mir das alles weh. Meine Heiligen mussten mich immer wieder trösten. Doch auf sie konnte ich mich verlassen.
Jeanne, hast du gehofft, dass der König dich auslöst?
Ich hoffte, freizukommen und habe immer zu Schar gehalten und ihn verteidigt.
Aber er hat kein Lösegeld für dich bezahlt und nichts getan, um dich zu befreien.
Ich wusste keinen Grund dafür. Ich nahm es so an aus der Hand Gottes. Charles war mein allerchristlichster König. Doch ich glaubte, dass ich aus dem Kerker befreit werden würde. Deshalb sagte ich damals beim Prozess zu dem Richter: Die heilige Katharina hat mir versichert, ich würde Hilfe empfangen. Ich weiß nicht, ob ich aus dem Gefängnis befreit werde oder ob während des Prozesses irgendein Aufruhr entsteht, wodurch ich freikommen könnte. Ich denke, es wird das eine oder das andere sein. Meistens sagen mir meine Stimmen, dass ich durch einen großen Sieg befreit würde. Und danach sagen sie mir: Nimm alles auf dich, hab keine Angst vor deinem Martyrium. Du wirst am Ende in das Paradies eingehen. Und das versichern sie mir unbedingt. Ich nenne das Martyrium, die Drangsal und Widerwärtigkeiten, die ich in meinem Gefängnis erleide. Und ich weiß nicht, ob ich noch mehr dulden muss. Aber ich vertraue auf unseren Herrn.
Jeanne, dieser Prozess in Rouen, später wurde er von der Kirche im Rehabilitationsprozess als befleckt von Arglist, von falschen Beschuldigungen, von Unrecht und Lüge und als ein öffentlicher Rechtsirrtum bezeichnet.
Er war einfach nur furchtbar, mon ami. In vielen Sitzungen wollte man mir Unrecht nachweisen und alles verdächtigen, was ich gesagt und getan habe. Doch hatte ich nur den Willen Gottes erfüllt und auf meine Stimmen gehört. Vor allem wollte man mir nachweisen, dass ich falsch im Glauben wäre, dass ich mir alles einbilden würde oder es der Teufel mir eingegeben hätte. Viele Fragen waren mir schon im Portier gestellt worden und ich hatte darauf geantwortet. Auch stellten sie mir so viele unnütze Fragen, die mich ermüden sollten, damit ich dann unvorsichtige Aussagen machte, die sie dann gegen mich verwenden konnten. Alles schrieben sie auf, was gegen mich zu sprechen schien, aber nichts, was für mich sprach. Und während der Nacht hatte ich dann keine Ruhe vor den Wachen. Wenn ich meine Heiligen nicht gehabt hätte, wäre es mir nicht möglich gewesen, diese Qual durchzustehen.
Zum Glück für uns heute sind deine Aussagen im Prozess alle aufgeschrieben worden. So können wir deinen Kampf von damals ein bisschen besser verstehen. Die Gelehrten der Kirche haben dir sehr zugesetzt, wie man lesen kann. Hast du nie gezweifelt, ob du mit deinen Stimmen dich nicht doch in einem Irrtum befindest?
Nein, Gott sei Dank nie. Wie konnte ich das auch? Hatten mich doch meine Stimmen immer sicher geführt und halfen mir in allen Situationen und gerade in der jetzigen. Wenn ich erschöpft und mutlos war, kamen sie zu mir mit einer so großen Liebe und Zärtlichkeit und trösteten mich. Sie waren mir immer treu, wie nur Heilige sein können.
Jeanne, du Tochter Gottes, habe Mut. Du wirst einen großen Sieg erringen. Ich weiß, dass es schwer für dich ist, aber Gott wird dich trösten. Nimm alles aus seiner Hand an, liebe Jeanne. Es wird dir mit der Hilfe Gottes gelingen und du wirst ins Paradies kommen. Harre aus, harre aus.
Sie waren ungemein liebevoll zu mir und versagten mir nie einen Rat, den ich anfragte. Aber sie sagten und erklärten mir nicht alles. Sie taten es wohl nicht, weil ich es noch nicht hätte fassen können, wie ich dann später verstand. Immer war ich bei ihnen geborgen. Aber sie sagten mir auch klar, wenn ich Fehler beging.
Jeanne, es ist viel über dich und auch über den Prozess geschrieben worden. Die meisten Autoren sind der Meinung, dass du den Richtern klug geantwortet hast.
Auch das war nur wegen meiner Heiligen. Es war schwer genug. Besonders als sie mich in die Enge drängten mit der Frage nach dem Gehorsam gegenüber der irdischen Kirche. Katharina, was soll ich tun? Die Geistlichen drängen mich so heftig von allen Seiten, dass ich mich der Kirche unterwerfen soll.
Wenn du willst, dass der Herr dir hilft, liebste Jeanne, musst du dich ihm in allem anvertrauen. Gerade jetzt, du Tochter Gottes.
Katharina, werden sie mich verbrennen?
Verlass dich auf unseren Herrn. Er wird dir helfen.
Wollt ihr euch dem Urteil der Kirche auf Erden unterwerfen, in allem, was ihr gesagt und getan habt, sei es gut, sei es böse, besonders für Verbrechen und Vergehen, deren man euch angeklagt hat, und in allem, was den Prozess angeht?
Ich berufe mich auf die streitende Kirche, vorausgesetzt, dass sie von mir nichts Unmögliches zu tun verlangt. Das, was ich unmöglich nenne, hieße alles Gesagte und Getane ableugnen. Dass ich die Erscheinung widerrufe und die Offenbarung, zu denen ich mich bekannt und die ich von Gott empfangen habe, abstreite. Aber ich werde sie um nichts in der Welt widerrufen. Es wäre mir unmöglich. Und wenn mir die Kirche gebieten wollte, das Gegenteil von dem zu tun, was Gott mir aufgetragen, so könnte ich niemals gehorchen.
Wenn euch die streitende Kirche sagt, eure Offenbarungen sind Trugbilder und teuflisches Blendwerk. Unterwerft ihr euch dann der Kirche?
Ich werde mich auf unseren Herrn berufen, dessen Gebote ich immer befolgen will. Ich weiß wohl, dass das, was in meinem Prozess niedergelegt ist, mir durch Gottes Auftrag geschehen ist. Es wird mir unmöglich sein, das Gegenteil von dem zu tun, was ich, wie ich es auch in meinem Prozess bekannte, auf Gottes Befehl vollbracht habe. Und falls die streitende Kirche es mich hieße, würde ich mich auf keinen Menschen der Welt berufen, sondern auf Gott allein, dessen Willen ich immer getan habe.
Glaubt ihr nicht, dass ihr euch der Kirche auf Erden unterwerfen müsst, nämlich unserem Heiligen Vater, den Kardinälen, Erzbischöfen, Bischöfen und anderen Prälaten der Kirche?
Ja, aber ich muss Gott zuerst gehorchen.
Haben Sie gehört? Die beruft sich auf Gott. Wer kann das so hinnehmen?
Sie ist eine Bäuerin und dazu eine rebellische.
Und nicht mal gebildet. Die kann ja kein Latein. 40 Theologen haben sie mit ihr befasst. Und sie hat sich behauptet gegen 40 Theologen. Großer Gott, wo kommen wir denn hin mit solchen Theologen?
Jeanne, ihr müsst den Artikel Unam Sanctam befolgen und euch der streitenden Kirche unterwerfen.
Ich glaube wohl an die Kirche auf Erden und dass sie nicht irren noch fehlen kann. Aber all mein Tun und Sagen stelle ich Gott anheim, der mich rief. Ich unterwerfe mich ihm, ihm selbst.
Ihr wollt sagen, dass ihr keinen Richter auf Erden habt, selbst nicht den Heiligen Vater, den Papst?
Ich kann euch nicht mehr darüber sagen. Ich habe einen guten Meister, unseren Herrn, dem ich mich in allem unterstelle und niemand anderem.
Wenn ihr nicht die Kirche, nicht den Artikel Unam Sanctam anerkennt, so seid ihr eine Ketzerin und ihr werdet zum Feuertod verurteilt von anderen Richtern.
Ich kann euch nichts anderes sagen. Auch wenn ich das Feuer sehen würde, so sagte ich das Gleiche und hätte nichts anderes.
Und wenn das allgemeine Konzil mit unserem Heiligen Vater, den Kardinälen und den übrigen Würdenträgern hier wäre, unterwirft ihr euch ihm?
Ihr bringt nichts anderes aus mir heraus.
Wollt ihr euch unserem Heiligen Vater, dem Papst, unterwerfen?
Führt mich zu ihm. Ich werde ihm antworten. Das ist alles.
Seht, Jeanne, wenn euch die Kirche fallen lässt, dann seid ihr in großer Gefahr des Leibes und der Seele. Euch steht das ewige Feuer für die Seele und das zeitliche Feuer für den Leib bevor, durch das Urteil anderer Richter.
Wenn ihr mir antut, was ihr sagt, wird es euch übel bekommen an Leib und Seele.
Das ist vielleicht unverschämt. Heimatland ist das unverschämt.
Haben Sie gehört, was sie gesagt hat?
Aber die hat was gesagt. Nein, die muss mit der Kirche mal.
Ja,
also, na, überhaupt. Und wenn der Richter da nicht einschreitet, ja, dann ist es unglaublich.
Also, ich finde, unglaublich. Sie sind viel zu tolerant mit dir. Du musst einfach einschreiten
die gehören
und einen Punkt
gestraft. Die werden ja gestraft. Die werden gestraft.
Jeanne, ich habe gelesen, dass sie dich sogar foltern wollten.
Ja, sie drohten es mir an.
Jeanne, seht, alle Anwesenden sind bereit, auf Antrag des Vorsitzenden euch der Folter zu übergeben, um euch auf dem Weg zur Erkenntnis der Wahrheit zurückzuführen, dass ihr dadurch das Heil der Seele und des Leibes erlangt, das durch eure lügnerischen Erfindungen ernstlich gefährdet ist.
Wahrhaftig, selbst wenn ihr mir die Glieder zerbrechen und die Seele vom Leib trennen würdet, ich könnte euch nichts anderes sagen. Und würdet ihr mich zu reden zwingen, ich würde immer sagen, ihr hättet mich mit Gewalt zum Reden gebracht.
Trotz der vielen guten Antworten, die Jeanne ihren Richtern gab, und obwohl es offensichtlich war, dass sie in keine der ihr gestellten Fallen geriet und sich widersprach, hatte sie in diesem Prozess keine Chance. Es war kein Gericht, welches nach der Wahrheit suchte, sondern welches im Dienst der Engländer ein einziges Ziel hatte, die Angeklagte der Hexerei und der Ketzerei zu überführen. Dabei scheute man sich nicht, verwerfliche Mittel zu verwenden, zum Beispiel Jeanne zu täuschen, indem man ihre Beichte durch ein Loch in der Mauer mithörte und viele andere illegale Praktiken. Am Ende dieses Prozesses stellte man 12 Schuldartikel zusammen. All ihre übernatürlichen Erscheinungen und Voraussagungen wurden als Lug und Trug verurteilt. Man unterstellte ihr Wahrsagerei, Eitelkeit, Gotteslästerung, Grausamkeit, dass sie mit ihrem Sprung vom Turm in Beaurevoir einen Selbstmordversuch unternommen habe, sie habe die Heiligen gelästert, sie sei eine Götzendienerin, sie würde böse Geister beschwören und sie würde in Sachen des Glaubens ganz schwere Irrtümer begehen. Sie sei ketzerisch und hartnäckig verstockt. Doch es gab einen Augenblick am Ende des Prozesses, da hätte alles eine Wende nehmen können und Jeanne wäre der tödlichen Falle entronnen, wenn es nur einen Funken Gerechtigkeit in diesem kirchlichen Gericht gegeben hätte. Es war am 24. Mai 1431. Jeanne war auf einem Platz auf dem Friedhof der Abtei Saint-Ouen von Rouen. Ihr sollte nach einigen Mahnreden im Beisein vieler Bischöfe, des Kardinals von England, Geistlicher und einer großen Menschenmenge das Urteil verkündet werden. Sie stand auf einem Gerüst.
Jeanne, hier sind eure Richter, die euch zu wiederholtem Male aufgefordert und gebeten haben, euch unserer heiligen Mutter, der Kirche, zu unterwerfen. Sie haben euch entdeckt und offenbar gemacht, dass in euren Werken viele Dinge sind, die gemäß der Geistlichen unhaltbar und ungläubig sind.
Was die Unterwerfung unter das Urteil der Kirche angeht, so habe ich schon geantwortet. Was mein Tun betrifft, so möge man es vor den Heiligen Vater, den Papst in Rom, bringen, auf welchen ich mich nach Gott berufe. Meine Worte und Werke habe ich auf Gottes Geheiß vollbracht. Ich lege sie niemand zur Last, weder dem König noch einem anderen. Und wenn daran ein Falsch ist, so fällt es auf niemand anderen zurück.
Wollt ihr eure Worte und Werke, die verworfen sind, widerrufen?
Ich überlasse es Gott und der Entscheidung des Heiligen Vaters, des Papstes.
Aber das genügt nicht. Man kann nicht unseren Heiligen Vater von so weit herholen. Die Zuständigen sind die Richter, jeder in seiner Diözese. Ihr müsst es der Entscheidung unserer heiligen Mutter, der Kirche, überlassen. Ihr müsst befolgen, was die Geistlichen und Gelehrten sagen und über eure Worte und Werke beschlossen haben.
Jeanne d'Arc hatte sich auf den Papst berufen und damit das Recht eines jeden Katholiken in Anspruch genommen. Im Rechtfertigungsprozess am 7. Juli 1456, der zur Nichtigkeitserklärung des Prozesses in Rouen führte, wurde auch dieser Punkt eigens erwähnt, der das Urteil in Rouen ungültig machte. Doch die Verantwortlichen für den Rouen-Prozess, die sicher wussten, dass Jeanne nach der Berufung auf den Papst von ihnen hätte nicht mehr verurteilt werden dürfen, begingen auch diesen bösen Rechtsbruch. Sie nutzten Jeannes Unwissenheit erbarmungslos aus. Jeannes nicht aufzuhaltende Verurteilung stand unmittelbar bevor. Mein Gott, liebste Jeanne, wie hast du das alles nur ertragen? War es dir jetzt klar, dass du nicht mehr befreit werden wirst, wie du das eigentlich gedacht hast?
Einerseits glaubte ich bis zuletzt an meine Rettung, aber ich merkte mehr und mehr, dass es so nicht kommen würde. Ich spürte, wie der Feuertod immer näher kam. Ich hatte große Angst. Mein reiner Leib, sollte er wirklich verbrannt werden vor allen Menschen? Meine Heiligen stärkten mich und wiesen mich immer wieder auf das Vertrauen zu Gott hin, der mir helfen würde. Sie sprachen vom Martyrium, aber sie sagten mir nicht, dass ich brennen würde. Ich hätte es nicht ertragen können. Den Verrat und den Feuertod hatte ich immer so gefürchtet. Die Angst wollte mich damals innerlich vernichten. Und dann noch ein Schauspiel vor allen Menschen zu sein. Wo sollte ich hingehen? Es gab niemanden. Nein, doch. Im Innersten war ich gehalten von Gott, aber äußerlich war ich aufgerieben und hatte keine Kraft mehr. Keine Kraft, gar keine Kraft.
Meine liebe Jeanne, wir sehen dich so leiden, du liebe Tochter des Herrn.
Ja, Katharina, ich bin wie ausgelöscht. Sie trachten mir nach dem Leben und nichts lassen sie aus, um mich zu quälen. Was soll ich tun? Wann kommt die Stunde meiner Befreiung? Sie werden mein Leib brennen lassen, mein Leib, den niemand berührt hat. Welch große Ungerechtigkeit. Oh mein Gott, ich bin so leer, so ohne Kraft. Werde ich noch gerettet oder tun sie mir, was sie wollen?
Oh mein Gott, ich habe Angst und aller Mut hat mich verlassen.
Jeanne, Gott wird dir beistehen und dir helfen. Verlass dich in allem auf ihn.
Ja, aber ich bin so schwach und so ein schrecklicher Tod wartet wohl auf mich. Herr, steh mir bei. Herr, hilf mir. Herr, komm mir zu Hilfe. Ich bitte dich.
Es war an demselben 24. Mai 1431, als Jeanne mehrere Ermahnungen öffentlich anhören musste. Als die Urteilsverkündigung begann, rief Jeanne plötzlich aus:
Ich will alles befolgen, was die Richter der Kirche sagen und verfügen. Ich will ihrem Befehl und Willen gehorchen. Da die Geistlichen sagen, dass meine Erscheinungen und Offenbarungen weder aufrecht zu erhalten noch zu glauben sind, so will ich sie nicht aufrechterhalten. Ich überlasse mich gänzlich dem Urteil der Richter und unserer heiligen Mutter der Kirche.
Jeanne bekommt ein Schriftstück gereicht. Es ist ein vorbereiteter Widerruf. Er wird ihr vorgelesen, sie spricht ihn nach und unterschreibt.
Im Namen des Herrn, Amen. Endlich, nach häufiger, liebevoller Ermahnung und langem Harren, bist du durch Gottes Beistand in den Schoß der heiligen Mutter der Kirche zurückgekehrt und hast, wie wir annehmen, mit reuigem Herzen und ehrlichem Glauben widerrufen und deinen in öffentlicher Predigt verworfenen Irrtümern samt aller Ketzerei mit eigener Stimme und in mündlicher Rede abgeschworen. Den kirchlichen Vorschriften gemäß sprechen wir dich hiermit von den Banden des Kirchenbannes, durch welche du gefesselt warst, los. Vorausgesetzt, dass du wirklich reuigen Herzens und ehrlichen Glaubens zurückkehrst und befolgst, was wir dir auferlegen. Weil du dich jedoch gegen Gott und die heilige Kirche freventlich vergangen hast, verurteilen wir dich endgültig und unwiderruflich unter Vorbehalt unserer Begnadigung und Strafermäßigung zur Übung heilsamer Buße, zu dauerndem Kerker beim Brot der Schmerzen und beim Wasser der Traurigkeit, damit du dort das Begangene beweinst und das Beweinte fürder nicht mehr begehst.
Jeanne, was war geschehen? Vorher hast du deine Sicht immer verteidigt und jetzt auf einmal dieser Umschwung.
Ich hatte keine wirklich andere Überzeugung. Ich war einfach sehr schwach und wohl auch ein wenig verwirrt. Außerdem hoffte ich, in ein kirchliches Gefängnis zu kommen und dieser ständigen Qual entrinnen zu können. Ich hatte Angst vor dem Feuer und es war mir nicht klar, dass ich mit der Absage meinen bisherigen Weg verleugnete. Aber meine Heiligen machten mir unmissverständlich klar, dass ich eine große Schlechtigkeit begangen habe.
Jeanne, weißt du, was du getan hast? Du hast sehr schlecht mit diesem Verrat gehandelt.
Jeanne sah ihr Unrecht ein. Im Gefängnis legte sie wieder die Männerkleidung an, um sich vor den Übergriffen der Wächter zu schützen. Bischof Couchon kam am Montag, den 28. Mai, in Begleitung mehrerer Kleriker ins Gefängnis und sah Jeanne in Männerkleidung.
Ah.
Was soll das heißen?
Ich habe die Männerkleidung wieder angenommen und die Frauenkleider abgelegt.
Warum? Wer hat sie euch annehmen heißen?
Ich selbst. Freiwillig. Ich trage sie lieber als Frauenkleider.
Ihr hattet versprochen und geschworen, sie nicht mehr zu tragen.
Es war schicklicher, da ich in der Umgebung von Männern bin. Ich habe sie wieder angezogen, da ihr nicht euer Wort gehalten habt. Ich sollte die Messe hören und den Leib des Herrn empfangen dürfen. Und ihr verspracht, mich aus den Eisenfesseln zu lassen.
Habt ihr nicht abgeschworen und versprochen, diese Kleidung nicht wieder anzulegen?
Ich will lieber sterben, als in Fesseln sein. Aber wenn man mich zur Messe gehen lässt, mir die Fesseln abnimmt und mich in ein anständiges Gefängnis bringt und eine Frau bei mir lasst, dann will ich mich fügen und tun, was die Kirche mich heißt.
Habt ihr eure Stimmen seit Donnerstag gehört?
Ja.
Was haben sie euch gesagt?
Gott hat mir durch die heilige Katharina und die heilige Margareta den großen Jammer meines Verrats wissen lassen, den ich durch meine Abschwörung getan habe. Vor diesem Donnerstag hatten meine Stimmen mir angekündigt, was ich tun würde, und das habe ich an jenem Tag auch getan. Sie sagten mir auf dem Gerüst, auf dem ich stand, ich sollte dem Prediger unerschrocken antworten. Aber ich nenne diesen Prediger einen falschen Prediger, denn er hat gesagt, ich hätte Dinge getan, die ich nicht begangen habe. Wenn ich sagen würde, Gott hätte mich nicht gesandt, so würde ich mich selbst verdammen. Es ist die Wahrheit, dass Gott mich geschickt hat. Meine Stimmen haben mir seither gesagt, dass ich eine große Schlechtigkeit begangen habe, als ich gestand. Sie sagten, ich hätte nicht mit gutem Recht gehandelt. Es war aus Angst vor dem Feuer, dass ich das gesagt habe.
Ihr glaubt, dass eure Stimmen von der heiligen Katharina und von der heiligen Margareta kommen?
Ja, und von Gott.
Auf dem Gerüst habt ihr bekannt, ihr hättet lügnerisch geprahlt, dass eure Erscheinungen die der heiligen Katharina und der heiligen Margareta gewesen seien.
Ich habe es nicht so verstanden. Ich habe nicht gedacht, da mit meinen Erscheinungen, das heißt der heiligen Katharina und der heiligen Margareta, abzuschwören. Alles, was ich getan habe, war aus Angst vor dem Feuer. Was ich widerrufen habe, war wieder die Wahrheit. Ich will lieber meine Buße auf einmal tun und sterben, als noch länger die Leiden des Gefängnisses ertragen. Ich habe nie etwas gegen Gott oder den Glauben getan, obwohl ihr mich dazu gezwungen habt, zu widerrufen. Von dem, was in der Abschwörungsurkunde stand, habe ich nichts verstanden. Ich hatte nicht im Sinn, etwas zu widerrufen, außer wenn es Gott gefalle. Wenn ihr es so wollt, werde ich an die Frauenkleider wieder anziehen. Aber was das Übrige angeht, so werde ich nichts ändern.
Jetzt hat er es geschafft, der Bischof Cochon. Meine Güte, und das im Namen der Kirche. Wo sind die Franzosen, wo sind die alle? Er hat es geschafft.
Damit hatte Jeanne ihr Todesurteil gesprochen. Sie hatte vor dem Bischof und seinen Begleitern ihren Widerruf als ungültig erklärt und nun mit vollem Bewusstsein, auch angesichts des drohenden Todes, die Wahrheit ihrer göttlichen Sendung bestätigt und die volle Verantwortung übernommen. Nachdem sie das Unrecht ihrer Verleugnung eingesehen und es bereut hatte, wollte sie nicht mehr zurückweichen und sich selber retten. Gott stärkte sie und sie begann zu verstehen, dass ihr großer Sieg nicht in ihrer Befreiung aus dem Gefängnis bestand, sondern in ihrer Einwilligung in das Martyrium.
I yet to understand this way will set me free. The burning sacrifice is my greatest victory.
In ihrem Leiden erinnert Jeanne sehr an Jesus Christus. Jesus hat niemals aus Schwäche seine Sendung verleugnet, aber in Gethsemane bat er den Vater angesichts des vor ihm liegenden Leidens, den Kelch an ihm vorübergehen zu lassen. Jeanne hat, in der Nachfolge ihres Herrn, nach dieser kurzen Periode ihrer Schwäche und Verwirrung während des Widerrufs, ihr Leben ganz in die Hände Gottes gelegt. Wie ein Lamm wurde auch sie zur Schlachtbank geführt. So ging sie dem Feuertod entgegen, genau jenem Tod, den sie so sehr gefürchtet hatte. Jenem Tod, den sie erlitt, weil sie ihrer göttlichen Sendung treu geblieben ist und nicht bereit war, ihre göttliche Sendung und damit Gott zu verleugnen. Es war ein dunkles Kapitel, in dem sich kirchliche Autorität ins Unrecht setzte und verantwortlich für den Tod einer geliebten Tochter der Kirche wurde. Und doch wird dieser grauenhafte Tod, in dem sich zeigt, zu was Menschen fähig sind, wie auch beim Kreuzestod Jesu, von einem geheimnisvollen Licht von innen angestrahlt. Es ist jenes Licht der Liebe einer Heiligen, die aus Liebe zu Gott und zu ihrem Vaterland bereit war, einem der ungewöhnlichsten Rufe zu folgen, der je an ein junges Mädchen ergangen war. Schon am nächsten Tag, dem 29. Mai 1431, rief Bischof Couchon das Tribunal in der Kapelle der erzbischöflichen Residenz zusammen, um über das Vorgefallene zu informieren. Alle Anwesenden sprachen Jeanne für schuldig, mit der Entscheidung, sie dem weltlichen Arm auszuliefern. Das bedeutete den Scheiterhaufen für Jeanne d'Arc. Am kommenden Tag, dem 30. Mai 1431, sollte Jeanne auf dem alten Marktplatz von Rouen als rückfällige Ketzerin verurteilt und exkommuniziert werden. Bruder Jean Toutmoyer, ein Dominikaner, wurde zusammen mit Bruder Martin Ladvenu vom Bischof von Beauvais zu Jeanne ins Gefängnis geschickt. Sicher war die Jungfrau von Orléans auf ihren Tod vorbereitet. Und doch wusste sie nicht, dass nun alles schon so nahe war. Bruder Jean Toutmoyer berichtet später.
Am Morgen des Tages, an dem Jeanne dem weltlichen Arm und damit dem Feuertod überantwortet wurde, war ich bei ihr im Gefängnis, zusammen mit dem Bruder Martin Lavendu, um ihr den nahen Tod zu eröffnen, sie zu Reue und Buße zu bewegen und ihr die Beichte abzunehmen. Als Jeanne erfuhr, dass sie noch am selben Tag sterben sollte, brach sie in großes Wehklagen aus.
O Gott, warum verfährt man so schrecklich und grausam mit mir? Muss denn mein reiner Leib, der nie geschändet, nie entstellt war, heute verbrannt werden, in Asche verwandelt? Ich wäre lieber 7-mal enthauptet worden, als so verbrannt. Wehe, wäre ich in einem kirchlichen Gefängnis gewesen und von Männern der Kirche bewacht und nicht von meinen Feinden. Es wäre mir nicht so furchtbar ergangen. Oh, ich rufe zu Gott, dem großen Richter. Man tut mir ungeheuerliches Unrecht an. Gewalttätigkeiten und Übel war ich im Gefängnis ausgesetzt. Durch die Wächter und durch andere Männer, die man zu mir ließ. Bischof, ich sterbe durch euch.
Bezähmt euch, Johanna, ihr sterbt, weil ihr nicht gehalten habt, was ihr versprochen habt, und weil ihr in eure erste Missetat zurückgefallen seid.
Hättet ihr mich doch in ein Gefängnis der Kirche gebracht und in die Hände kirchlicher Wachen gegeben, es wäre nicht geschehen. Ich werde euch deswegen vor Gott anklagen.
Jeanne wird in Begleitung von einer großen Anzahl bewaffneter Soldaten zum Altmarkt der Stadt Rouen gebracht.
Was ist da los? Warum die Trommeln? Ah, oh, seht, da hinten kommt der Wagen. Die Jungfrau, sie steht auf dem Wagen.
Ha, jetzt bekommt sie endlich ihre Strafe. Na, wo bleibt denn dein König? Sprecht ihr das Urteil? Brennen sollen sie, weil sie gegen uns gekämpft hat.
Sie sieht so bleich aus. O arme Jeanne, was wird mir jetzt mit dir geschehen? Sicherlich betet sie. Das hat sie wirklich nicht verdient.
Werden sie wirklich verurteilen?
Um 9 Uhr morgens wird sie auf ein Gerüst gestellt und der Bischof verkündet ihr nach einer Predigt das Urteil.
Im Namen des Herrn, Amen. Wann immer der Irrglaube mit seinem verpestenden Gift ein Glied der Kirche ansteckt, und in ein Glied des Satans verwandelt, so muss man mit brennendem Eifer verhindern, dass die gefährliche Ansteckung auch auf die anderen Teile des mystischen Leibes Christi übergreife. Darum erklären wir, Pierre, durch Gottes Barmherzigkeit Bischof von Beauvais und Bruder Jean le Maistre, euch, Jeanne, gemeinhin die Jungfrau genannt, als abtrünnige Götzendienerin, Teufelsbeschwörerin.
Das kann nicht sein, das geht doch nicht. Oh Gott, die wollen sie verbrennen.
Kann man gar nicht glauben.
Nein, das ist ja so. Nee, das ist doch erlauben. die Jungfrau, die geholfen hat.
Schau mal, wie die aussieht.
Ganz bleich. Oh mein Gott, lieber Gott,
jetzt geht es sie, schau mal.
Da aber die Kirche dem, der zurückkehrt, ihren Schoß niemals verschließt, haben wir geglaubt, dass ihr euch wahrhaft abgewendet habt von euren Irrtümern und Vergehen, als ihr sie an jenem Tag öffentlich widerrieft und gelobtet, nicht rückfällig zu werden. Dennoch seid ihr auf Betreiben des Urhebers aller Abtrünnigkeit und Ketzerei, der über euer Herz hergefallen ist, um es zu verführen, o Schmerz, dahin zurückgekehrt. Ihr habt statt aufrichtiger und rechtgläubiger Gesinnung mit heuchlerischem Herzen nur mit Worten abgeschworen, was aufgrund klarster Urteile erwiesen ist. So erklären wir euch erneut der Exkommunikation verfallen, die ihr mit der Rückfälligkeit in eure früheren Irrtümer und Ketzerei auf euch geladen habt. Mit diesem Urteil erklären wir, die wir über euch zu richten haben, dass ihr wie ein brandiges Glied aus der Kirche ausgerissen werdet, damit ihr die anderen Glieder nicht ansteckt. Und dass ihr dem weltlichen Arm ausgeliefert werdet. Wir bitten die weltliche Gerichtsbarkeit, ihr Urteil über euch zu mäßigen, ohne Tötung und Verstümmelung der Glieder. Und wenn ein Zeichen echter Reue offenbar wird, soll euch das Sakrament der Buße gespendet werden.
Jeanne wird nun der weltlichen Gerichtsbarkeit übergeben.
Alle! Geht!
Katholische Kirche. Ich bin eine Tochter Gottes. Rouen, ich fürchte sehr, dass du durch meinen Tod zu leiden haben wirst.
Wie lange sollen wir noch warten? Sollen wir hier noch Mittag essen? Henker, walte deines Amtes.
Mein Gott, vergib um deiner Liebe willen mir alle Fehler und Sünden. Und auch alle, die ihr mich hört, vergebt mir. Betet für mich. Auch ich vergebe euch, was ihr an mir getan habt. Oh mein Gott. Bringt mir ein Kreuz. Wer bringt mir ein Kreuz? Meine Stimmen haben mich nicht getäuscht. Sie kamen von Gott. Alles habe ich nach seiner Weisung getan. Holt doch ein Kreuz aus der Kirche. Haltet es mir vor Augen. Jesus! 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 Jésus. Jésus. Jésus.
Wir haben eine Heilige getötet. Wäre ich nur da, wo ihre Seele ist.